Lieber Herr Ströbele, wir sind hier beim Netzpolitik.org Podcast und wir wollen ein bisschen sprechen über die Geheimdienste, denn die sind ja auf jeden Fall über die Jahre ein Spezialgebiet von Ihnen geworden und im Speziellen wollen wir auch reden über den NSA-BND-Untersuchungsausschuss, der Sie ja in letzter Zeit, zumindest in der letzten Legislaturperiode, sehr beschäftigt hat. Und ich würde vielleicht mal mit Ihrer Rede, die zur Annahme des umstrittenen Abschlussberichtes geführt hat, anfangen. Denn Sie haben ja einige sehr wesentliche Kritikpunkte, die im Ergebnis aus dem Ausschuss kommen, da wiedergegeben. Und Sie haben jetzt aber mehr Zeit sozusagen als nur die paar Minuten, die da waren. Was sind denn die wesentlichen Ergebnisse, die Sie da mitgenommen haben aus der Arbeit?
Naja, erstens hat sich dieser Untersuchungsausschuss gelohnt. Das war ja gar nicht so sicher, dass der eingerichtet wird. Es ging ja über den ganzen Herbst 2013, also vor, nach der Bundestagswahl, darum, ob sowas gemacht wird. Und die andere Seite, also die Koalition, die dann entstanden war, große Koalition, die hat dann bis zum neuen Jahr gebraucht, um dagegen keinen Widerstand mehr zu leisten. Und dann haben wir unseren Antrag eingebracht und dann haben sie sich dann irgendwann auch dazu bereit gefunden, darüber zu reden. Und dann wurde der Auftrag gemeinsam verabschiedet. Aber von Anfang an war ja die große Diskussion, kann Edward Snowden als Zeuge uns weiterhelfen? Da hat sich auch die Auffassung der Koalition diametral ins Gegenteil verkehrt. Am Anfang hieß es immer, der weiß doch eh nichts. Der hat doch nur Dokumente, wir wissen auch gar nicht, ob die echt sind. Aber der kann hier nichts beitragen, weil sie ihn natürlich scheuten. Aber dann der erste Beschluss war, glaube ich, der erste große Beschluss jedenfalls, war Edward Snowden zu hören, der dann auch einstimmig gefällt worden ist. Aber wir warten bis heute, dass er auch geladen wird.
Dass dieser zwar einstimmige Beschluss möglicherweise nicht in die Praxis umgesetzt wird, war Ihnen damals schon klar?
Nee, also natürlich wussten wir, dass die alle möglichen Sachen erfinden werden. Immerhin ist das eine 80-prozentige Mehrheit dann gewesen im Ausschuss. Aber dass sie sich so verhalten und das mittragen und das mitmachen, dass die Bundesregierung ja bis heute nicht mal entschieden hat, ob sie Herrn Snowden nach Deutschland holen will oder nicht. Die Entscheidung hat sie immer vor sich hergeschoben mit der Behauptung, sie wisse ja gar nicht genau, was Snowden in den USA vorgeworfen wird. Und deshalb könne sie die Frage auch nicht beantworten, ob der in Deutschland Asyl oder Aufenthalt bekommen kann. Da arbeitet das Justizministerium, glaube ich, immer noch dran.
Da gab es ja auch den Fragenkatalog.
Ja, wir haben ja immer wieder im Ausschuss auch dann gefragt, so alle halbe Jahr mal, nach alle Jahr, wisst ihr denn jetzt? Nein, wir warten noch auf die Antwort. Und zuletzt hieß es dann immer, wir müssen noch eine Ressortabstimmung durchführen. Aber die war auch nicht möglich in den 3 Jahren.
Nun haben wir ja aus der Redaktion von Netzpolitik immer auch Menschen da gehabt, die dort mitprotokolliert haben. Aber für diejenigen, die noch nie in so einem Ausschuss saßen, für den öffentlichen Teil zumindest, denn der nicht-öffentliche ist ja sowieso eben für Besucher nicht erlaubt, vielleicht können Sie mal den Eindruck schildern, auch in dem Sinne, wie doll sich da Opposition und Koalition behagt hat, ob es aus Ihrer Sicht auch einen Unterschied gab in dem Verhalten etwa der CDU-Parlamentarier und der Sozialdemokraten und wie sich da so ein bisschen bei der Befragung, wie sich das Gefühl als Parlamentarier da so einstellt.
Naja, zunächst war ja die Art und der Umfang der Befragungen, die wir durchführen konnten, sehr eingeschränkt. Das war ja mein 5. Untersuchungsausschuss. Ich habe das eigentlich so nicht vorher erlebt, dass das so eingeschränkt war, dass die Opposition bei ihrem jeweiligen Fragerecht, wenn sie an der Reihe war, auf 8 Minuten reduziert war. Da kann man ja eigentlich gar keine Befragung aufbauen. Und dann hat der Vorsitzende bis zum letzten Tag immer darauf bestanden, dass dann immer gewechselt wird. Dann kommen erst alle anderen wieder dran. Das heißt, vergehen 2 Stunden. Und dann kommt man wieder dran. Das heißt, man muss eigentlich dann wieder da anknüpfen. Man kann gar keine Befragung aufbauen. Also es war schon von Anfang an sehr ärgerlich und hinderlich. Und wenn ich jetzt die beiden Parteien der Großen Koalition sehe, dann hat die Union das mit einer gewissen Begeisterung betrieben, dass in ganz zentralen Punkten die Aufklärung hintertrieben worden ist. Während bei der SPD merkte man dann immer wieder bei den Stellungnahmen, auch bei den Fragen, die denen dann manchmal rausrutschen, dass es ihnen schwerfiel, da die Koalition mitzumachen, koalitionstreu sich zu verhalten. Das ging ja hin bis zu der Auseinandersetzung über Edward Snowden oder die große Auseinandersetzung darüber, müssen dem Ausschuss die NSA-Selektoren vorgelegt werden, dass wir die selber sehen können und dann Schlussfolgerungen daraus ziehen können. Eigentlich was völlig Selbstverständliches. Das ist uns ganz am Anfang, als Herr Altmaier diese Selektoren entdeckt hat, also der Chef des Kanzleramtes, da war er genauso empört wie wir, dass sowas überhaupt gibt. Und auch was er da gelesen hat und ist, war völlig klar, dass das in den Ausschuss reinkommt. Die müssen nur noch die USA kurz konsultieren. So, das war so die Rede von 14 Tagen, wird es schon dauern. Ja. Und dann kriegen wir die. Wir warten auch da bis heute drauf. Wir haben die nicht gesehen, sondern die Bundesregierung hat dann einen eigenen Sachverständigen vorgeschlagen, der von der Koalition dann auch brav abgesegnet worden ist. Und der die Arbeit der Abgeordneten ersetzt hat. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Also damit wird das Parlament seiner wichtigsten Funktion entkleidet, nämlich dass Abgeordnete direkt und persönlich aufklären und die Regierung kontrollieren können.
Und eben nicht über Bande, ja. Es gab ja eingangs noch einen Streit, ich glaube, den hatten Sie auch mit angeregt, nämlich die Frage, ob diese Sitzungen protokolliert werden, und zwar nicht nur in diesem Stichwortprotokoll, was üblich ist, sondern vollständig. Das hatten Sie ja angeregt.
Bei den Zeugenvernehmungen hatten wir immer einen Parlamentsstenografen oder eine Stenografin da sitzen, die also mitstenografiert, und das wurde auch auf Band aufgenommen, und wir bekamen ja einige Wochen jeweils nach den Sitzungen dann auch den ersten Entwurf der Aussagen. Nur sind die auch bis heute in der Öffentlichkeit nicht zugänglich, weil der Ausschuss auch einen Beschluss gefasst hat, dass auch, wenn öffentlich verhandelt wurde, das heißt jeder, der anwesend war, auch im Publikum das hören konnte, dass trotzdem die Protokolle nicht einfach weitergegeben werden dürfen, sondern dass das jeweils beantragt werden muss und der Ausschuss dann da im Einzelfall drüber entscheiden muss. Nein, aber Sie sprechen das ja an, dass Netzpolitik.org eine wirklich, ich sage mal, revolutionäre Erneuerung da reingebracht hat. Das hat es auch vorher nie gegeben. Ist klar, die Technik ist jetzt sehr viel weiter. Dass das genutzt wurde, auch dass das dann hingenommen wurde. Am Anfang ist das ja gar nicht so richtig bemerkt worden. Aber nachher wusste natürlich der ganze Ausschuss und der Vorsitzende, dass das geschah. Die haben natürlich auch mit wachsender Begeisterung das sich selber angeguckt oder angehört. Und das war ungeheuer nützlich. Also das ist ein echter Fortschritt. Weil das ist ja so ein bisschen eine, naja, Übertragung in die Öffentlichkeit, wenn auch dazwischen jemand sitzt, der nur das tippen kann oder aufschreiben kann, was er mitbekommt. Und was leider auch nicht möglich war, das war mindestens bei den ganz wichtigen Zeugen oder den prominenten Zeugen, eine öffentliche Übertragung, eine Videoübertragung möglich zu machen. Es hat ja Untersuchungsausschüsse gegeben, einen ganz berühmten, wo damals Joschka Fischer, Otto Schily und so als Zeugen gehört worden sind, durch die ganze Nacht. Das hat auch die Koalition abgelehnt hier in diesem Fall.
Haben Sie denn die Protokolle, die der Bundestag selbst gemacht hat, dann auch zeitnah bekommen? Oder konnten Sie dann sozusagen Protokoll bei Netzpolitik.org auch zur Recherche nutzen? Oder kriegt man die als Parlamentarier dann sofort?
Ja, sofort nicht. Das muss ja erst noch angefertigt. Das sind ja jeweils, ich weiß nicht, 100, 200 Seiten.
Aber zeitnah.
Sehr zeitnah. Nein, da kann man ihn auch, also kann man den Bundestagsverwaltung auch keine Vorwürfe machen. Die haben das so schnell wie möglich hingekriegt. Weil es gibt eine Regelung, dass die Zeugen die Protokolle erst bekommen müssen. Also wir kriegen eine vorläufige Fassung, aber die dann gelten, damit sie sagen können, hier bin ich missverstanden worden, oder auch korrigieren können, dass sie sagen, ich möchte nochmal aussagen, da und da ist was nicht ganz richtig gewesen. Also leichte Korrekturen sind wohl gemacht worden, aber dass eine Aussage deshalb wiederholt worden ist, hat nicht stattgefunden.
Man hätte ja den Vergleich auch mit dem Live-Protokoll, wäre vielleicht interessant, falls sie mal irgendwann öffentlich werden.
Ja, genau.
Nun sind Sie ja, ist ja wie so ein, klebt ja wie so ein Label an Ihnen eigentlich, der dienstälteste Parlamentarier im parlamentarischen Kontrollgremium. Ist ja auch nicht Ihr erster Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Wenn Sie mal einen Vergleich sehen, wie hat sich denn auch mit dieser Teilöffentlichkeit, die hergestellt wurde, aber auch, glaube ich, durch das öffentliche Interesse, Dann kam noch diese ganze Snowden-Anomalie dazu und die Diskussion um ihn. Wenn Sie das vergleichen würden, war das Interesse größer? Wie hat sich das Image der Geheimdienste in der Öffentlichkeit verändert?
Also ich war schon mal in einem BND-Untersuchungsausschuss in der vorvorletzten Legislaturperiode. Da ging es um die Praktiken der CIA und mögliche Unterstützung aus Deutschland bei der Einrichtung solcher Gefängnisse wie Guantanamo und Verschleppen von Personen weltweit, auch deutscher Staatsbürger. Das war auch spannend, interessant, haben wir auch wichtige Sachen rausbekommen. Aber dieser Untersuchungsausschuss hat doch in der Öffentlichkeit besonders viel Aufmerksamkeit entdeckt, weil ja die Veröffentlichung von Edward Snowden so eine Art Vorlage war.
Und auch weitergehen.
Die Leute warteten auch drauf, also die interessierte Öffentlichkeit, die Medien, wird das jetzt bestätigt und das auch bestätigt. Man darf ja nicht vergessen, ganz am Anfang war ja die Stellungnahme der Bundesregierung und übrigens auch der Dienste einfach zum Teil gelogen. Die haben ja so getan, als wenn der Snowden über was redet, oder er redete ja nicht, sondern in Dokumenten sich ausgedrückt hat mit seinen Dokumenten über was, was sie gar nicht kennen. Sie wissen überhaupt nicht, was das sein soll. Prison, Tempora und so, können sich gar nicht so unter vorstellen.
Na, das zog sich aber schon auch bis ans Ende. Wenn man sich die letzte Stunde Debatte im Bundestag anhört, dann ist das ja auch eine tatsächliche Realitätsverweigerung, die man da sah. Und im Übrigen, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, einer der CDU-Parlamentarier hat sich ja später mit einer Pressemitteilung schriftlich bei den Buchautoren entschuldigt, die er der Falschnachrichten bezichtigt hat, und hat dann so eine kleine, Wochen später, Pressemitteilung gemacht, dass er ja doch findet, dass die Bücher nicht komplett gelogen sind. Also mir scheint ja, dass ganz am Schluss, ganz am Ende, diese Realitätsverweigerung immer noch da war.
Zum Teil ja, aber das war ja am Anfang so, dass sie da vor einem saßen und sagen, also wissen wir denn überhaupt, ob das echt ist? Wir haben ja gar nicht die Originale, was das auch immer sein soll. Das waren ja Ausdrucke, ne? Also, das kann doch jeder machen, sowas. Dabei, das Schlimme ist ja nicht, dass sie es besser wussten, das ist auch schon schlimm genug, sondern sie haben ja mitgemacht, gleichzeitig, das wissen wir jetzt, durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses. Gleichzeitig, während sie sagten, wir wissen überhaupt nicht, worum es geht und was das ist und was das sein soll, vor allen Dingen, was wir damit zu tun haben, verhandelten sie mit ausländischen Nachrichtendiensten darüber. Erstens über das, was da schon gelaufen war, an gemeinsamer Zusammenarbeit, also zum Beispiel bei dem Unternehmen Iconal, bei dem Projekt Iconal. Aber sie verhandelten auch über neue Zugänge in die Netze. Also das war ein Täuschungsmanöver sensationeller Art, so wie ich das mir gar nicht vorstellen konnte. Deshalb bin ich ja noch heute ungeheuer empört darüber, wie man mich so anlügen kann. Also es geht ja nicht, dass man irgendwie eine Darstellung gibt und sagt, naja, ein bisschen anders so, sondern dass man mir ins Gesicht mit treuem Augenaufschlag was sagt, was gelogen ist, was nicht stimmt. Das konnte ich mir so nicht vorstellen. Das habe ich den Leuten, die das gemacht haben, auch nicht zugetraut, weil ich dachte, das sind so gute Menschen oder so, die sind immer nur bei der Wahrheit, sondern weil ich sagte, das wird doch irgendwann mal rauskommen. Und wie das hier im Untersuchungsausschuss war, ist es ja auch rausgekommen. Und ich habe von niemand gehört, also weder aus den Diensten noch von der Bundesregierung, dass sie gesagt haben, mea culpa, da haben wir euch bewusst in die Irre geführt, ne? Also wir wissen sehr viel inzwischen über die NSA, obwohl wir von der NSA ja nicht ein einziges Stück Akten bekommen haben. Die haben ja jede Antwort verweigert. Wir erinnern uns noch, dass im Sommer 2013 nach den ersten Veröffentlichungen die Bundesregierung einen ganzen Fragenkatalog an die USA gestellt hat und gesagt, dann sind sie rübergefahren, die Minister über den Atlantik, und haben gesagt, kamen wieder und gesagt, naja, die prüfen noch, ob alles freigegeben werden kann und so.
Und das Abkommen sollte doch parallel auch noch, das
Anti-Spy-Abkommen. Ja, ein No-Spy-Abkommen würde verhandelt, stand kurz vor der Verabschiedung, und das sei doch einmal, hätten wir doch schon was ausgelöst. Inzwischen wissen wir, das ist alles nicht wahr gewesen. Die USA haben nicht mal eine einzige Frage der Bundesregierung dazu beantwortet. Jedenfalls nicht, dass wir die Antwort kennen. wahrscheinlich war das so, wenn die darüber kamen und sich aufrichten, dass die Partner in den USA gesagt haben, ihr wisst doch alles. Was stellt ihr da für Fragen? Ihr wart doch dabei. Nee. Das muss man sich ja mal vorstellen. Ne? Die kommen da hin und dann sitzt der Herr Hayden oder ein anderer NSA-Chef vor ihnen und sie fahren mit denen. Und dann gibt es den Fragenkatalog der damaligen Bundesregierung, dann gibt es den der SPD, dann gibt es Fragen der Abgeordneten der Grünen. Die Bundesregierung sagt, das müssen wir jetzt alles beantworten. Wir hätten gerne eure Antworten dazu. Da haben die gesagt, ist das ernst gemeint? Ihr wisst doch alles.
Naja, nun wissen wir, dass die US-amerikanischen Dienste, da gibt es ja diesen im Untersuchungs- oder in dem Gremium von Kongress und Senat, hat ja der Klepper nur auch sehr deutlich gelogen. Aber
ja, genau.
Sie sind ja in Bezug auf die deutschen Dienste.
Da möchte ich noch was zu sagen.
Ja.
Eine Behauptung war ja immer von der Bundesregierung, dass sie gesagt haben, die USA haben uns wieder, Ministerbesuch in den USA, haben uns wieder versichert, sie halten sich in Deutschland an Gesetz und Recht. Und kamen sie immer damit und so mit dem Brustton der Überzeugung, sollen wir das etwa in Frage stellen, unseren Freunden, unseren Partnern geben? Also eine ungeheure Zumutung, das allein zu fragen. Inzwischen wissen wir, dass die NSA natürlich gelogen hat und der Chef selber gelogen hat und dass er sogar den US-Kongress belogen hat. Und dass die Bundesregierung das natürlich wusste. Und dann noch zu sagen, die halten sich an Gesetz und Recht, das sagen die und das wird auch stimmen. Ich habe dann immer gesucht, wo steht in welchem deutschen Gesetz, dass man die Kanzlerin abhören darf.
Ja, oder ob sie unter Terrorverdacht steht. Ja. Ja, aber Sie sind ja sozusagen als Parlamentarier eigentlich sogar doppelt belogen worden, da Sie ja eben auch im parlamentarischen Kontrollgremium sitzen. Und während der Zeit kam ja zum Beispiel, wir nehmen mal X-Keyscore, auch raus, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz, unser Inlandsgeheimdienst, der verwendet und sie in dem anderen Gremium, was ja im Prinzip permanent in gewisser Weise die Geheimdienstarbeit kontrolliert, auch nicht informiert worden waren. Sind ja quasi doppelt über den Tisch gezogen worden.
Das stimmt, ja. Ich habe nirgendwo auch nur den Anschein einer, wie ich inzwischen weiß, Wahrheit gehört. Also das, was ich vorhin geschildert habe, bezieht sich eben auf meine gesamte Tätigkeit in dem Versuch, die Bundesregierung zu kontrollieren. Und inzwischen wissen wir, und wir haben ja gefragt, welche Ergebnisse haben wir, was ist dabei rausgekommen, da muss man, also einmal der Ausschuss hat sich gelohnt. Und eins ist ganz eindeutig und klar, alles, was Edward Snowden uns geliefert hat, ist richtig und ist die Wahrheit. Alle Dokumente sind echt. Es gibt niemand mehr, der auch nur ein einziges Dokument von Snowden in Frage stellt und sagt, da ist aber was nicht koscher dran. Mhm. Das ist auch, also wenn man mal das sich vom Anfang an betrachtet, bis nachher, weil es natürlich alles Dokumenten aus den Netzen der NSA ist, aus den Archiven der NSA.
Naja, da schließt sich eigentlich eine Frage an, die ich mal, also es ist natürlich eher so ein bisschen Metafrage. Jetzt sind 4 Jahre Snowden vorbei. Sie haben ja selber Snowden erlebt und auch so ein bisschen die Kernmessage, die er hatte, nämlich, dass damit immer der Wunsch verbunden war, dass sich was ändert, dass es eine Debatte gibt und dass es auch Änderungen gibt. Haben Sie irgendeine Hoffnung darauf, dass sich nach diesen 4 Jahren Debatten und nach der Arbeit im Ausschuss tatsächlich auch nochmal eine wirkliche Änderung ergibt darin, was Geheimdienste bei uns technisch dürfen und wirklich auch durchführen?
Also erstmal muss man sagen, rein formal hat er ja gewonnen.
Die Debatte gab?
Nein, es gab eine weltweite Debatte, sehr intensiv geführt in den USA, in Deutschland, in anderen Ländern und es gab auch, ich glaube, es hat es auch noch nie vorher so gegeben, Reaktionen, auch des Gesetzgebers, sowohl in den USA als auch in Deutschland. In anderen Ländern auch, auf europäischer Ebene auch. Aber in den USA war es sogar als allererstes eine Reaktion. Der amerikanische Präsident hat gesagt, wir müssen da jetzt was machen. Und dann haben sie auch erklärt, sie machen was. Sie haben auch den Freedom Act gemacht. Aber natürlich ist das, was rausgekommen ist, lange nicht das, was Snowden erstrebt hat oder was richtig gewesen wäre, was nötig ist. Aber das zeigt, sogar der Gesetzgeber in den USA hat das alles so ernst genommen und die Skandale, die er aufgedeckt hat, so ernst, dass er schnell tätig, viel schneller als in Deutschland. Und in Deutschland haben wir ja auch kurz vor Ende des Untersuchungsausschusses, Anfang dieses Jahres, 2017, hat ja die Bundesregierung und das Parlament, die Mehrheit, eine ganze Reihe von Gesetzen verabschiedet, BND-Gesetzänderung und so.
Aber die BND sitzt doch eher ein Affront gegen den Ausschuss, oder?
Ja, aber ich sag mal, erstmal, die haben, das ist ja auch ihre Entschuldigung, die sie dann immer wieder als Reaktion. Wir brauchen jetzt nichts mehr tun, weil wir haben ja eine ganze Serie von Gesetzen verabschiedet. Also das PKG-Gesetz, das Parlamentarische Kontrollgremiengesetz geändert, das BND-Gesetz ist geändert worden, andere Gesetze sind geändert worden. Und zwar auch relativ weitgehend. Nur sie haben natürlich was gemacht, was also eine richtige Gemeinheit ist. Sie haben die Sachen, die sie vorher gesetzeswidrig, verfassungswidrig, ohne gesetzliche Grundlage praktiziert haben, die haben sie nun erlaubt im Gesetz, sehr weitgehend jedenfalls. Kleine Einschränkungen drin, aber sehr weitgehend haben sie das erlaubt. Und das ist natürlich das Gegenteil von dem, was Edward Snowden erreichen wollte und was wir auch erreichen wollen.
Dann muss ich aber auf meine, wo steckt denn die Hoffnung-Frage trotzdem nochmal hin? Also die Legislatur ist vorbei, wir werden wieder irgendwie eine Wahl haben, die Bürger werden sich für irgendwas entscheiden. Aber weitgehend läuft es auch sowohl in den USA nach der Trump-Wahl, wie sicherlich auch bei uns nach der Bundestagswahl, für die Geheimdienste technisch so weiter. Klar, die müssen sich ein bisschen mehr öffentlicher Kritik stellen. Ich glaube, sie haben ein paar Kratzer im Image. Aber im Wesentlichen machen die doch weiter und in Deutschland sogar mit mehr Geld.
Das stimmt. Und mit ungeheurem Personalaufwuchs. Also das war zu Beginn, also 2013 oder vorher, hätte ich das nie für möglich gehalten. Da haben wir immer wieder auch im Bundestag darum gefeilscht, ob jetzt nicht mehr abgebaut werden kann, Personal und Geld und so, und Stellen irgendwie nicht besetzt werden oder so. Darüber gab es immer wieder Diskussionen. Und jetzt haben die einen Aufwuchs, also beides, Bundesamt für Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst, sowohl finanziell als auch personell, der ganz exorbitant ist. Also sie haben, wenn man so will, davon profitiert. Natürlich was damit zu tun, dass zwischenzeitlich auch die terroristische Bedrohung im Fokus des Interesse gestanden hat. Und mit diesem Rückenwind kriegt man da fast alles durch im
Bundestag. Aber ist das nicht auch ein gewisser Widerspruch, dass diese Terrorismusargumentation so stark ist, doch aber eigentlich eins der wesentlichen Ergebnisse aus dem Ausschuss ist, dass die Zielparameter sehr viel mehr mit Wirtschaftsspionage zu tun haben und mit machtpolitischen Fragen als tatsächlich mit Terrorismus. Das ist ja auch eins ihrer Ergebnisse eigentlich vor allen Dingen aus der Selektorendebatte. Ist das nicht ein Widerspruch, dass das trotzdem immer noch so stark mit angeblicher Terrorismusbekämpfung verbunden ist?
Ja, das wird sogar an anderen Beispielen viel, viel deutlicher. Man kann ja jetzt offen darüber reden, weil auch in veröffentlichten Berichten da was zu drin steht. Es wurde immer gesagt, es geht um Terrorismus. Und jetzt auch die Verschärfung der Gesetze und so hat man auch damit begründet. Aber der Riesenskandal ist ja, dass man genau das gemacht hat, was die Bundeskanzlerin im Herbst 2013 als das Dargestellte, was nun überhaupt nicht geht, nämlich Freunde und Partner auszuspionieren. Ja, und was sind denn die französische, die andere europäische Regierung, was anderes als Freunde und Partner, bis hin zu den USA? Nee. Da muss man sagen, da sind jetzt Möglichkeiten geschaffen worden und eine gesetzliche Grundlage auch gegeben worden, dass auch das natürlich weitergeht. Unter bestimmten Voraussetzungen kann man jetzt auch in Zukunft, was überhaupt nichts mit Terrorismus zu tun hat, weil wenn man einen Minister oder gar einen Staatschef eines anderen EU-Landes belästigt, sage ich mal, ohne dass er das weiß, also heimlich abhört, dann gehe ich mal davon aus, dass der nicht unbedingt jetzt in terroristische Aktionen von IS oder Al-Qaida verwickelt ist.
Das sind nicht unsere Bundeskanzlerin, das Terrorismus.
Das sind ja diese ganzen Geschichten, die wir da rausbekommen haben, wenn wir da saßen im BND oder im Kanzleramt, das war ja immer unter besonders erschwerten Bedingungen, dass wir die Akten lesen können. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das machen die NGOs, UN-Organisationen, alles Mögliche.
Europäische Parlament, ja, also wir haben ja die OPEC, wir haben eine Menge gehört.
Ja. Und dann die Behauptung, es geht ja nicht um Wirtschaft, das ist natürlich auch nicht wahr. Wir wissen ja, dass auch bei den Maßnahmen, also Eurocopter und EADS sind Firmen, Wirtschaftsfirmen von erheblicher Wirtschaftskraft, die Objekt der Begierde gewesen sind und schon sehr, sehr früh.
Ich würde Ihnen eigentlich gerne mal doch nur eine, das ist eine Frage zu einer politischen Einschätzung. Wir sehen jetzt ja die Amerikaner, deren Politik sich fundamental ändert durch diesen etwas erratischen Präsidenten. Und wenn man eins sagen konnte, dann könnte man über diese deutsch-amerikanische Partnerschaft zumindest immer sagen, unter den Obama-Jahren und davor, dass sie einigermaßen berechenbar war. Und auch, dass irgendwie klar war, die Geheimdienste arbeiten für die Administration. Also da war irgendwie zumindest diese Frage war immer klar. Jetzt haben wir diesen doch sehr erratischen, unberechenbaren Präsidenten und man weiß auch nicht so genau, wer arbeitet da eigentlich für wen. Gibt da tatsächlich einen Deep State, der sich selbstständig macht? Wie würden Sie die Lage da jetzt einschätzen?
Also in den USA ist das in der Tat noch komplizierter. Weil da scheint es ja so zu sein, dass sich Trump ganz am Anfang jetzt seiner Präsidentschaft mit den Geheimdiensten angelegt hat, und zwar ganz erheblich, sodass die Haupt- oder sagen wir die wirksamsten Kritiker oder Gegner auch seiner Politik aus den Diensten zu kommen scheinen. Ich denke, das ist eine Zeiterscheinung, weil natürlich kann der US-Präsident letztlich bestimmen, wer da das Sagen hat und wohin die Politik geht. Und wenn man sieht, mit welcher Rigorosität und auch Personalverschleiß er da vorgeht, der wird sicherlich im Laufe der Zeit das Personal so austauschen, dass die ganze Macht der Geheimdienste, die in den USA ja noch viel, viel größer ist als hier, dann ihm persönlich, schneidet ja alles auf sich und seine Familie zu. Da kann man Schlimmes befürchten. Ist ja auch in der Personalauswahl dann ganz skrupellos.
Ich würde mal nochmal spezifischer machen. Wir haben jetzt einen Stabschef im Weißen Haus, der ist Militär. Die NSA ist ein militärischer Geheimdienst und also wird ja sozusagen auch geführt von dem Militär. Wir haben in den letzten paar Tagen unglaublich kriegslüsternde Bemerkungen von dem neuen Präsidenten gehört, also vor allen Dingen in Bezug auf Nordkorea. Und der Untersuchungsausschuss hat sich ja auch intensiv mit dem Drohnenkrieg beschäftigt. Also hier gibt es ja auch einen gewissen Zusammenhang. Wenn also dieser strategische Partner USA plötzlich jetzt wieder in den Krieg ziehen würde, nehmen wir mal an in Nordkorea, könnte das eine politische Änderung auch hierzulande in Bezug auf die Sicht auf die Geheimdienste bewirken? Was würden Sie sagen?
Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass bereits jetzt, gerade wenn Sie den Drohnenkrieg ansprechen, war ja eine der ersten Maßnahmen, dass die Fesseln, in Anführungsstrichen, die Obama da eingeführt hat und Restriktionen, die da waren, dass er sehr vieles persönlich auch entscheiden wollte, dass das alles als eine der ersten Maßnahmen von Trump beseitigt worden ist. Also die agieren übrigens auch jetzt noch viel anonymer, als das vorher der Fall war. Da hat man in der Regel davon erfahren, wenn Drohnenangriffe gewesen sind, in Afrika oder in Afghanistan oder in anderen Ländern. Jetzt hört man eigentlich gar nichts mehr davon. Es gibt so 2-3 Events, wo offenbar ganz brutal, wo man klar erkennen kann, die Restriktionen, die da vorher gewesen sind, dass da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verhindert werden soll, dass Zivilisten betroffen sind. Wir wissen, dass das in der Regel gar nicht klappt oder gar nicht klappen kann, dass das auch nicht mehr so gehandhabt wird, wie das unter Obama gewesen ist, möglicherweise überhaupt nicht mehr. Also das ist nicht nur, dass da viel Schlimmeres passiert jetzt, sondern das ist auch viel geheimer bleibt noch, als es bei Obama war. Das ist zwar nicht sofort, aber im Laufe der Zeit hat man ja viele dieser Drohnenangriffe auch nachträglich nachrecherchieren können.
Ja. Ich würde Sie gerne eigentlich nochmal, wenn man nochmal auf diese 4 Jahre guckt, also einmal diese 4 Jahre Sonnenveröffentlichung, dann die ganze Arbeit im Ausschuss, was war eigentlich so die Anhörung, die Ihnen am meisten im Gedächtnis oder Sie am meisten beeindruckt hat? Welche war das?
Die Erwartung, die ist schon in Gerichtsverfahren, in Strafverfahren meistens daneben, weil das die seltene Ausnahme ist. Das passiert meistens nur im Kino, dass jetzt ein Zeuge kommt und dann kommt eine Aussage und da sagen alle, boah, alles was Neues und aber nie mitgerechnet oder die vollständige Wahrheit kommt jetzt ans Licht. So ist das nicht. In aller Regeln. Und so war das auch hier nicht. Das heißt, solche Erlebnisse habe ich bei Zeugenaussagen eigentlich nicht gehabt. Aber ähnliche Erlebnisse habe ich gehabt, wenn ich alleine oder mit dem einen oder anderen Kollegen, also auch Abgeordnetenkollegen, irgendwo am Tisch saß und wir der Akten uns angeguckt haben. Also wenn wir zum Beispiel gesehen haben, wer Objekt der Begierde auch des Deutschen, weil wir haben uns ja im Wesentlichen nur mit dem Bundesnachrichtendienst beschäftigen können und über die NSA konnten wir eine Sache rauskriegen, wenn das direkt in den Akten des Bundesnachrichtendienstes dann auch sich widerspiegelte. Und da war es schon so, und nicht nur bei mir, sondern dass wir uns angeguckt haben, der andere, und das glaubst du doch nicht. Ne? Und deshalb ist es für mich auch in einer gewissen Weise schwer erträglich und immer noch schockierend, dass Kollegen, die sowas erlebt haben, jetzt aus der Koalition, wie ich, haben ja auch was Ähnliches gelesen, dass die das so wenig dann nachher auch skandalisiert und hervorgehoben haben, gesagt haben, da sind wirklich schwerste Gesetzesverletzungen gewesen. Man hat dann, wenn man das bewertet hat, solche Formulierungen gebraucht, wie das war nicht ganz verhältnismäßig oder sowas. Der geneigte Hörer oder Leser, der denkt, na ja, ist nicht ganz verhältnismäßig, was ist das überhaupt? Und so. Aber zu sagen, hier ist ein Verfassungsbruch, hier sind Gesetze gebrochen worden, hier sind internationalen Völkerrechtsregeln gebrochen worden. Das, also deshalb habe ich ja auch in meiner letzten Rede im Bundestag an den Bundestag appelliert, dass Abgeordneten auch aus den jeweiligen Regierungskoalitionen, ich war ja selber mal in dieser Situation, dass sie in solchen wichtigen Sachen, das muss nicht überall und dauernd sein, aber sich da nicht zum verlängerten Arm der Regierung machen lassen. Da ist in unserem ganzen parlamentarischen System was falsch.
Nun haben Sie sozusagen zusammen mit den anderen Parlamentariern aus der Opposition ja Empfehlungen abgegeben. Also wie so eine Art Sondervotum, kann man sagen. Ja. Man kann die ja im Ganzen bei Netzpolitik.org auch nachlesen. Nun können wir die nicht alle besprechen. Also ich kann jedem Hörer von diesem Podcast natürlich die Empfehlung geben, sich das komplett durchzulesen. Aber ich will mal ein bisschen als Gedankenspiel machen. Mal angenommen, nicht Merkel wäre jetzt die Kanzlerin, sondern sie hätten nicht nur den Wahlkreis in Kreuzberg-Mitte gewonnen, sondern sie wären mal Bundeskanzler und könnten selber die Policy machen sozusagen für unseren Auslandsgeheimdienst. Und wir nehmen auch noch gleich noch den Inlandsgeheimdienst dazu. Was würden Sie eigentlich tun, wenn Sie die Macht hätten?
Also ich sage das immer wieder, das ist so ähnlich wie auch, ich bin ja Anwalt vom Beruf, wie das im Gerichten oder beim Gericht, da wurde ich ja auch gefragt, was hättest du jetzt als Richter gemacht? Da habe ich immer gesagt, wisst ihr was? Ich würde gar nicht die Revolution jetzt über die Gerichte durchführen, würde einfach nur das geltende Recht anwenden. Und ich würde als allererstes jetzt bei den Nachrichtendiensten wirklich nach Punkt und Komma genau angucken, was sind da Sachen, die mit dem geltenden Recht zu vereinbaren sind und was nicht. Da wäre schon unendlich viel gewonnen, wenn man sicher sein könnte, dass sich in allen Punkten immer alle ans geltende Recht halten. Eine der schlimmsten Erlebnisse für mich bei der Aktendurchsicht, jetzt außer NSA-Selekteuren, Abhören von Freunden, war die Feststellung, dass wir in der Akte gelesen haben, dass Leute vom Bundesnachrichtendienst schriftlich niedergelegt haben, zu ihrer Arbeit, die sie da gerade machen, zu einem Projekt, dass sie da reinschreiben, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass das PKG und der Deutsche Bundestag und die G10-Kommission davon erfahren, weil das hat dann Konsequenzen, unabsehbare Konsequenzen für uns.
Also wissentlicher Rechtsbruch.
Die wussten das. Ja, die wussten, was sie da machen. Und ich meine, da wird dann alle geheimdienstliche Kontrollarbeit ad absurdum geführt, wenn die sehenden Auges gerade so arbeiten, dass die da nichts von erfahren über solche wesentlichen Vorgänge von besonderer Bedeutung. Weil eigentlich steht im Gesetz, Vorgänge von besonderer Bedeutung sollen beispielsweise im PKG mitgeteilt werden in den Sitzungen. Und wenn die ausdrücklich sagen, das ist genau, das darf nicht passieren. Da ist ein Geist drin, wo man sagen kann, da muss an Haupt und Gliedern was verändert werden.
Ja, aber Herr Strubbel, mit dieser Juristenantwort will ich Ihnen ja nicht, kann ich Sie nicht entkommen
Nein,
lassen.
Nein, natürlich würde das den Menschenrechtlern, die ich kenne, fähigen Leuten, die juristisch bewandert sind, beauftragen, erstens mal alles abzuklopfen, was ist wirklich für die Abwehr von schwersten Gefahren, terroristischen Gefahren oder sowas erforderlich und was ist da nicht erforderlich. Und da bleibt, da kann man von ausgehen, beim, zum Beispiel beim Bundesamt für Verfassungsschutz ganz, ganz wenig übrig. Und das allerdings, und das haben wir ja jetzt im Fall Amri oder in anderen Fällen gehabt, das muss dann auch entsprechend behandelt werden. Das muss ernst genommen werden, da muss damit umgegangen werden. Aber nicht nach dem Motto, wir wollen alles. We take all, wie die amerikanischen Geheimdienstchefs. Ich habe ja selber mit welchen von denen gesprochen. Ihnen ja auch sagen, auch heute noch sagen. Ne? Also die Nadel im Heuhaufen, wir brauchen möglichst viel Heu. Wir brauchen alles Heu, was es gibt. Und dann
haben wir ja die Nadel. Ja, genau.
Und dann gucken wir da weiter. Ne? Das darf nicht sein. Diese ganze Ideologie, die dahinter ist, die muss weg. Die Leute, die das vertreten haben und vertreten, die müssen abgelöst werden. Die können andere Aufgaben bekommen. Nicht im Geheimnis.
Da würde ich Ihnen vielleicht würde ich Ihnen zuletzt mal, ich will Ihnen mal eigentlich die Schuldfrage gerne stellen. Also wenn man sich so diese letzte Diskussionsrunde im Bundestag nochmal angesehen hat, ein paar Sachen haben ja selbst die Koalitionsfraktionen eingeräumt. Ich denke, die Opposition hat sehr deutlich gemacht, dass hier viele Rechtsbrüche waren und welche. Aber wen trifft denn eigentlich aus Ihrer Sicht die meiste Schuld daran, dass es zu diesen Rechtsbrüchen kommen konnte und das Parlament und die Öffentlichkeit die so spät erfahren hat?
Das ist die jeweilige Politik gewesen. Wir haben ja nicht nur das, was in der letzten oder vorletzten Legislaturperiode geschehen ist, überprüft, sondern auch noch von vorherigen.
Na viel, also mehrere Legislaturen.
Von 2002 an praktisch haben wir uns mit der Arbeit des Bundesnachrichtendienstes, auch des Bundesamts für Verfassungsschutz beschäftigt. Und ich verstehe ja, dass die Präsidenten der Dienste, also die Chefs, nicht nur die, auch die direkt darunter arbeitenden, dass die ihre eigene Sicht haben und möglichst viel rausholen wollen und so. Aber Aufgabe der politischen Instanzen, also hier des Kanzleramtes und des Bundesinnenministeriums, wäre das gewesen, dem Einhalt zu gebieten.
Das heißt, die eigentlichen Schuldigen heißen dann Thomas de Maizière, Frank-Walter Steinmeier, Peter Altmaier.
Ja. Das sind die, die, Altmaier ist relativ spät dazugekommen, aber er hat auch zu verantworten, dass wir die NSA-Selektoren nicht bekommen haben. Weil auch da gilt, da wurde uns ja immer gesagt, die Amerikaner müssen konsultiert werden. Ja, das mag sein. Die kann man auch konsultieren, aber konsultieren heißt nicht, dass man sich immer zwingend nach deren Auffassung richtet, sondern man holt deren Meinung ein. Das heißt konsultieren, wenn man das übersetzt. Ne? Und die haben einfach in vorauseigenden Gehorsam oder Unterwürfigkeit das alles so praktiziert, wahrscheinlich um auch sich selber oder die damals Verantwortlichen in den jeweiligen Regierungen zu schützen, haben gesagt, oh, wenn das jetzt und das die Abgeordneten lesen, das dann in irgendeinem Bericht steht und kommt vielleicht auch in die Presse, das ist für uns auch schädlich. Also da ist die Verantwortung ganz klar bei der Politik und es war dann immer schwierig, weil da braucht man natürlich auch die Aussagen der Leuten aus den Geheimdiensten, der Chefs dort, das dann jeweils festzumachen. Was hat damals der Minister im Kanzleramt, was hat der Innenminister, was hat die Aufsicht im Bundesinnenministerium davon gewusst? Die müssen ja mit denen weiter zusammenarbeiten, da war nicht so viel dann rauszuholen und solche Sachen sind sehr häufig dann auch nicht aufgeschrieben worden.
Gut, dann würde ich sagen, ich würde mich sehr bedanken wollen für das Engagement. Ich meine, das war eine Menge Arbeit, aber ich glaube auch für die Öffentlichkeitsarbeit, die Sie immer so nebenher ja auch machen und sozusagen damit ja alle Wähler auch mit Informationen bedienen. Gibt es eigentlich was Sie sich wünschen würden, sozusagen von denjenigen, die sich für die Ergebnisse des Ausschusses interessieren? Wie sollen die sich Ihrer Meinung nach jetzt einsetzen und engagieren? Was sollte deren Ziel sein?
Naja, die sollen die der Minderheit, Empfehlungen und Konsequenzen, die wir da vorgeschlagen haben und ja auch gezogen haben, ernst nehmen. Die Arbeit darf nicht zu Ende sein, das muss weitergehen. Und sie müssen eben daraus Schlussfolgerungen für eine ganz andere Kontrolle der Nachrichtendienste ziehen. Wenn ich zum Beispiel eine der letzten Erlebnisse jetzt im parlamentarischen Kontrollgremium war ja, dass da jetzt ein besonderer Bevollmächtigter eingesetzt worden ist Und der kommt noch mindestens mitten aus dem Innenministerium und war im Innenministerium für die Nachrichtendienste, also vor allen Dingen für das Bundesamt für Verfassungsschutz auch zuständig. Und die sollen jetzt das parlamentarische Kontrollgremium unterstützen, möglicherweise sogar ersetzen, weil so ein Bevollmächtigter zieht ja auch sehr, sehr viel an sich. Und ich habe sogar die Angst, die Befürchtung, dass das, was wir jetzt immer noch selber gemacht haben, die Akten gelesen, dass das in Zukunft, weil es ja auch sehr mühselig, sehr zeitaufwendig und ich kann da ein Lied von singen, also was mich das Lebenszeit gekostet hat, dass das dann diese Arbeit von denen gemacht wird und gar nicht mehr von Parlamentariern. Also die, wenn es eine Parlamentskontrolle geben muss, dann kann man die nicht delegieren, sondern die muss es geben und die müssen die Parlamentarier selber machen und ohne Zwischenschaltung ehemaliger Regierungsmitglieder oder noch amtieren.
Und das, wir müssen vor allen Dingen auch wachsam sein, was da noch so alles passiert.
Ja, weiter da dranbleiben, ganz sicher. Also wir haben ja sehr viel Licht reingebracht. Das ist bei mehreren Untersuchungsausschüssen, das ist auch, das will ich jetzt mal als letztes Positives sagen, ist auch ein riesiger Fortschritt. Auch das parlamentarische Kontrollgremium hat in der letzten Legislaturperiode sehr, sehr, sehr viel mehr geleistet als alle Gremien vorher. Ich war einer der Mitgründer des parlamentarischen Kontrollgremiums 1999 und von Anfang an da drin. So viele, so intensive Beschäftigung und Arbeit gab es vorher nicht.
Oh, das ist doch ein schönes Ende, oder? Also herzlichen Dank, dass Sie bei unserem Netzpolitik.org Podcast mitgemacht haben und ich hoffe, unsere Hörer freuen sich. Tschüss.